Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Mir brennt was auf der Zunge. Ich will über diesen Orang-Utan reden. Ich weiß jetzt schon aus dem Vorgespräch, dass du auch von ihm gehört hast.
Ja.
Willst du es kurz erzählen, unsere Orang-Utan-Geschichte?
Ja, also meine Orang-Utan-Geschichte geht so. Ich saß gestern Abend, also einen Tag vor der Aufnahme. Dann wird das schon eine Weile her sein mit dem Orang-Utan, wenn wir dann diese Folge letztendlich für euch zum Hören hochladen. Also wundert euch nicht. Wir sind nicht krass von gestern.
Aber wir gucken immer so die Nachrichten von vor 5 Wochen durch.
Genau. Nein, wir müssen natürlich ein bisschen vorproduzieren hier. Also auf jeden Fall, der Orang-Utan ist mir auf der Couch im Wohnzimmer begegnet, als mein Mann plötzlich so ein Geräusch machte beim ins Handy schauen und meinte, guck mal, das ist ja krass. Und dann zeigte er mir eben diesen Tagesschau-Slide, dass man jetzt zum ersten Mal wohl beobachtet hat, wie ein Orang-Utan, ich glaube auf Borneo oder einer anderen Insel, sich eine Heilpflanze geschnappt hat und die klein gemacht hat und in seine Wunde im Gesicht gerieben hat und die dann super verheilt ist. Und es ist wohl das erste Mal, dass man beobachtet hat, dass ein Tier Heilpflanzen, wirksame Heilpflanzen auf sich selbst anwendet.
Und das finde ich so extrem faszinierend, weil das passiert ja, also meinem Empfinden nach, relativ häufig, dass man so Nachrichten hat von, man hat zum ersten Mal beobachtet, wie zwei Fische zusammen das und das machen oder zum ersten Mal hat man gesehen, wie ein Tier das macht. Und wenn man sich das einfach so überlegt, wie lange diese Tiere schon da sind, also und wie lange wir auch mit denen schon zusammenleben und dass die trotzdem noch so viele Geheimnisse auch haben irgendwie von uns, dass selbst in dieser Natur, die so extrem dominiert ist von Menschen, weißt du, und auch zerstört wird von Menschen, aber extrem viel wir einfach überhaupt nicht wissen.
Ich glaube, das sind keine Geheimnisse, es ist ja einfach nur eine sehr konsequente Verleumdung, also von Seiten der Menschen, Ich glaube, es ist schon vielen Leuten viel früher bewusst aufgefallen und natürlich müssen wir irgendwie so tun, als wären Tiere so ein bisschen minderwertig, damit wir eine Rechtfertigung haben, ihnen das anzutun, was wir ihnen antun. Es ist, weiß ich nicht, das ist ein riesiger Abgrund, den ich ganz, ganz fürchterlich finde und in den ich jetzt auch nicht eintauchen möchte, aber es zeigt einfach mal wieder genau das, also dass wir im Prinzip, also endlich, also ich glaube, den Tieren gegenüber haben wir echt verkackt. Ich hoffe noch, dass die wie in manch Büchern zu so einem Rachefeldzug gegen uns ansetzen. Hätten wir auf jeden Fall verdient.
Du hast bestimmt schon den Trailer für den neuen Planet der Affen-Film gesehen, oder? Wo die Gorillas da alles kurz und klein metzeln.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich könnte mir gefallen auf jeden Fall. Du warst auch wahrscheinlich einfach enorm fasziniert, oder?
Ich fand es einfach toll. Ich finde es irgendwie einfach schön, dass es, also wenn man es von der positiven Seite aussehen möchte, könnte man ja auch sagen, es gibt inzwischen ein gesteigertes Interesse an unserer Umwelt und auch ein Umdenken daran, zum Beispiel zu sagen, lasst mal auf indigene Menschen ein bisschen mehr hören, was die so zu erzählen haben.
Weil die sind
dieses
näher
Wissen
dran,
wurde ja auch extrem abgewertet. Diese Menschen, die mit der Natur gelebt haben, denen hat man ja extrem lange nicht zugehört und einfach Interessen durchgesetzt. Und dieses, dass es so eine Umkehr gibt, dass es ein Interesse daran gibt, das zu beobachten, würde ich jetzt mal als was Positives sagen.
Das
einfach
stimmt.
Damit wir mal positiv reinstarten. Aber der Abgrund ist
Ach,
natürlich
der Zynismus
da.
In mir will noch etwas dazu sagen, aber ich halte mich jetzt zurück.
Halte dich bitte zurück. Wir kennen den Abgrund, es ist wirklich schlecht.
Ja, aber lass uns lieber über andere Abgründe reden. War das jetzt eine gute Überleitung? Warte mal, was machen wir heute in dem Moment?
Wir reden heute über Recherche. Also,
ist auch ein Abgrund in gewisser
Weise. Es gibt eine Überleitung auf jeden Fall. Lynn, du hast eine Überleitung gemacht, wie auch immer. und ich musste, als wir gesagt haben, wir wollen heute mal über Recherche reden, ganz kurz an ein Seminar denken, was ich mal hatte bei Ulrike Dresner. Und da gab es so eine Sitzung, wo der Schriftsteller Maxim Leo vorbeikam. Der hatte da gerade ein Buch recherchiert und hat so ein bisschen über Recherche allgemein gesprochen. Mhm. Und ich wollte nur als Einstieg kurz erwähnen, dass er darüber gesprochen hat, was ist quasi der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Recherche und der Recherche für ein fiktionales Buch oder für ein Buch, was ein Schriftsteller schreibt. Und zwar ist es so, dass für den Wissenschaftler gibt es sowas, es gibt ein Fiktionsverbot. Mhm. Der muss natürlich, alles muss irgendwie stimmen. Und,
so ein bisschen wie im Journalismus, ne?
Genau. Er hat Maxim Leo hat damals so den Historiker halt herausgegriffen, als jemand, der ja ganz offensichtlich viel mit Quellen arbeiten muss, und hat gesagt, ja, in der Historie sind zwar Sekundärtexte ganz gut und schön, aber das stützt lediglich das, was der Historiker eigentlich braucht, sind immer der Königsweg zur Vergangenheit, so hat er das genannt, sind Originalquellen natürlich. Mhm. Die kann man auf Flohmärkten finden, Dachböden, bei Ausgrabungen und so weiter. Ne? Das ist das, wonach man sucht. Und man braucht diese Quellen, um seine Geschichten, seine Thesen stützen zu können.
Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich würde einmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, für die Literatur ist es ein relevanter Punkt. Ich lese gerade eine 500 Seiten starke Literaturgeschichte Islands. Und das ist extrem, Josef, guck mich an, so, was machst du in deiner Freizeit?
Ich hab mich nur gefragt, ob bald die große Island-Folge kommt.
Ja, sollten wir tun, da werde ich aber später nochmal mit dir drüber sprechen, dann können wir das gerne in Angriff nehmen. Aber spannend war dort, dass auf Island oder die IsländerInnen haben kaum Primärquellen. Mhm. Also vor allem Gegenden, wo es ganz viel mündlich überliefert wurde, auch Hawaii zum Beispiel, wo vieles über den Hula, über den Tanz überliefert wurde. Da haben wir also nicht nur Island, sondern auch andere Gegenden. Und vor allem auch da, wo irgendwann kolonialisiert wurde und zum Beispiel verboten wurde, sich in der Herkunftssprache zu unterhalten. Gerade da gibt es einfach gar keine Primärquellen oft mehr, sondern vor allem dann Sekundärquellen der Kolonialmachten beispielsweise. Und da stelle ich mir das enorm schwierig vor und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schlimm, weil wenn du so versuchst, deine eigene Kultur wieder stark zu machen und Anerkennung für das kulturelle Erbe deines Volkes oder whatever zu finden und dann gibt es trotzdem diesen Anspruch, dass man sich auf Primärquellen stützt, finde ich interessant, gerade im Bereich der Literatur, des Mythos, der Überlieferung. Also
führt uns vielleicht auch nochmal, um jetzt einen ganz weiten Bogen zu spannen, zu unserer Folge über Cassandra.
Richtig.
Weil es geht wieder darum, dass die verletzlich sind, denen ihre Geschichte geraubt wurde, dann nicht mehr geglaubt wird, was sie erzählen, weil es keine Beweise sozusagen gibt. Und bei diesen Missbrauchsfällen ist es ja auch häufig so, dass gesagt wird, ja, warum sollten wir dir glauben, du hast ja gar keine Beweise. Und es ist extrem schwer, Beweise zu erbringen für was zerstört wurde und was angegriffen wurde.
Ja, Aussage gegen Aussage. Halt.
Genau.
Ja.
Aber das ist eben so, wie die Wissenschaft oder wie die Historiker zum Beispiel in dem Fall eben arbeiten natürlich. Also sie brauchen diese Quellen, um nachweisen zu können. Alles andere ist dann halt sonst Spekulation. Dann hat man halt, und umso weniger Fakten man hat, umso weniger Quellen man hat als Beweise, umso schwieriger ist es. Und umso mehr rückt auch ein Buch über eine bestimmte Zeitepoche oder so in den Bereich des Fiktionalen und in den Bereich dessen, dass der Historiker quasi einfach erzählt und versucht, mit dem bisschen, was er hat, auszudeuten.
Ja.
Das ist für den Schreibenden natürlich nicht so. Und was Maxim Leo damals gesagt hat und was ich aber auch ganz gut fand, der Schreibende hat aber deswegen, der hat absolute Freiheit. Das heißt, er hat nicht nur kein Fiktionsverbot, also er kann Fiktion natürlich benutzen, das ist ja klar, sondern er hat auch kein Fiktionsgebot. Das heißt, er muss auch nicht Fiktion benutzen. Er kann natürlich trotzdem sich in dieser maximalen Freiheit, die man hat, wenn man sich einem Stoff nähert, sagen, ich habe den Anspruch, alles soll nachweisbar sein. Die Frage ist halt, warum machst du das, willst du das so machen oder eben nicht? Und ich finde, das ist eine interessante Frage, weil man könnte sagen, für die Wissenschaftler ist es so, die Rahmen sind relativ klar, wie man mit Recherche umgeht.
Ja.
Und es gibt, und das wissen wir ja auch aus diesen ganzen Doktorarbeiten, die nicht richtig zitiert sind oder so, es gibt einfach ganz klare Regeln. Und wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, musst du dich erstmal an die Regeln halten. Und das erleichtert es dir aber ja auch auf gewisse Weise, weil du genau weißt, was geht und was nicht geht. Für Autoren und Autorinnen ist es viel, viel schwieriger und viele Bücher und auch viele Prozesse übrigens, zum Beispiel bei Knausgard damals, als sein Buch rauskam und dann Teile seiner Verwandtschaft geklagt haben gegen das, was er da erzählt, ist es viel, viel schwieriger, das irgendwie festzusetzen und zu fragen, wie viel Recherche ist nötig, wie recherchiert man, wann ist eine Recherche gut und so weiter. Deswegen wollen wir uns heute mal mit Recherche beschäftigen.
Genau.
Und Lynn, du schreibst ja gerade an den Vulkan-Essays und deswegen weiß ich, und du hast ja auch sehr, sehr viel in letzter Zeit darüber erzählt, auch schon teilweise im Podcast, du musst unfassbar viel dafür recherchieren. Und dazu habe ich ein paar Fragen.
Ja.
Und das Schöne ist, ich darf die jetzt einfach stellen, so direkt hintereinander weg. Also, du schreibst ein Buch, um es mal kurz zu sagen, wo verschiedene Vulkane vorkommen.
Richtig.
Und ich habe mich gefragt, es gibt ja sehr, sehr viele Vulkane, auch wenn ich von dem Thema echt nicht so viel Ahnung habe, inzwischen ein bisschen mehr durch dich. Wie hast du überhaupt die Auswahl getroffen, welches sein sollen? Also wie bist du da recherchemäßig vorgegangen?
Also es war ein Prozess. Ich habe halt auch irgendwann gemerkt, okay, wow, sie sind überall. Und wenn sie nicht mehr da sind, dann waren sie mal da.
Ja,
Stichwort
genau.
Ausgestorbene Vulkane. Und wenn sie noch nicht da, also oder sie sind halt eben noch nicht da und werden sein. auf jeden Fall hat mich das fast verrückt gemacht. Aber ich habe es dann ziemlich unromantisch gemacht. Ich habe nämlich einfach mir eine Struktur überlegt für dieses Buch.
Mhm.
Ich wusste, wie lange es sein darf vom Verlag. Und dann habe ich gesagt, okay, ein einzelnes Kapitel soll in etwa so und so lang sein. Das muss ja auch irgendwie genug Platz sein, um einen Vulkan umfassend sich anzuschauen. Und gleichzeitig darf es jetzt auch nicht komplett ausufern, weil es muss eine gewisse Varianz in dem Buch sein. Das ist ja der Anspruch des Ganzen. Und ich bin auf 9 Kapitel gekommen, habe gesagt, gut, ich schaue mir 9 Vulkane bzw. Vulkansysteme an.
Mhm.
Vulkane haben natürlich gewisse Verwandtschaftsverhältnisse. Entweder kultureller Art oder geologischer, vulkanischer Art. Und natürlich ist es deswegen so, dass ich auch innerhalb eines Kapitels zu einem bestimmten Vulkan auch mal abschweife zu einem anderen. Aber grundsätzlich ein Kapitel, ein Vulkan im Fokus.
Mhm. Und wie hast du die gefunden?
Ja,
hast du dich dann einfach für die interessiert, wo du so gedacht hast, vom Lesen her, entweder, dass die so groß sind oder dass die irgendwas dran war, was dich interessiert hat oder so?
Na, Ausschlusskriterium waren schon mal Vulkane, über die es schon viel, viel, viel gibt. Also ich wollte jetzt nicht das nächste Kapitel über den St. Mount Helens schreiben oder über den Vesuv.
Mhm.
Also das sind einfach Vulkane, die kennt man.
Alles, wo es schon ein Kinderbuch zu gibt.
Genau, da gibt es einfach viel drüber zu lesen, auch von Leuten, die da sicherlich weitaus qualifizierter sind als ich. Die Prämisse war einfach, finde etwas, was dich selbst an einem Vulkan fasziniert. Das war immer der Punkt, so lange musste ich vorrecherchieren. Ich hatte auch Vulkane auf meiner Liste, die habe ich dann wieder rausgekickt, weil ich gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht. Und ich bin auch durch die Recherche mittendrin manchmal auch erst auf Vulkane gestoßen, die wirklich extrem unbekannt sind. Und wo es auch nicht viele Quellen dazu gibt und die ich dann wiederum aufgenommen habe aus dem Grund. Ja.
Das heißt, wie lange dauert so ein Prozess, bis man quasi überhaupt weiß, worüber man schreiben will?
Also bei mir war das immer so ein Stück-für-Stück-Prozess. Ich habe an dem Buch schon lange gesessen, einige Jahre, einfach aus dem Grund. Ich glaube, 2020 habe ich angefangen, mich damit zu befassen.
Mhm.
Und ich glaube, auch aus dem Grund hat es lange gedauert, weil ich erstmal diese Form des Essays und der Kapitel finden musste. Und dann hatte ich auch einfach keine Erfahrung darin. Also immer dann, wenn ich eine neue Form wähle in meinen Texten, muss ich ja erstmal gucken, habe ich diese Form, also wie komme ich da ran, wie geht das eigentlich? Ich bin ja sozusagen in dem Sinne auch in Ausbildung, ja.
Mhm.
Und dann hat das einfach lang gedauert. Jetzt schreibe ich mittlerweile innerhalb von 5 bis 8 Wochen ein Kapitel. Also ich bin auch wahrscheinlich, wenn wir die Folge rausbringen, fertig mit dem Buch und habe es abgegeben beim Verlag. Aber jetzt bin ich natürlich schon wesentlich schneller, weil ich einfach die gewisse Übung darin habe. In der Recherche ganz konkret ist das natürlich das Kernelement, ja.
Das heißt, wie bist du vorgegangen? Hast du jedes Kapitel einzeln recherchiert und dann geschrieben oder hast du alles recherchiert gehabt, alle Kapitel?
Nee, genau, da werden wir auch noch drauf kommen, wenn wir über deinen Text sprechen oder beziehungsweise über deinen noch nicht Text. Weil bei mir ist es genau andersrum. Ich muss das peu à peu machen. Ich habe immer ein Kapitel erst abgeschlossen, bevor ich mich dem nächsten Vulkan zugewendet habe, weil mir es bei der Recherche schon passiert, dass ich ins Schreiben komme.
Also, dass dich einfach was inspiriert, dass du recherchierst und dann ist da was, wo du denkst, okay, jetzt da könnte ich schon mal was zu schreiben.
Und es sind ja auch sehr persönliche Essays. Das heißt, es geht ja auch viel um meine persönlichen Befindlichkeiten. Was macht die Recherche mit mir und was macht dieser Vulkan mit mir? Also, der Clou an diesem Buch ist ja, dass ich noch nie in der Nähe eines Vulkans war. Keines Vulkans.
Mhm.
Und man könnte dann eben sagen, okay, das ist eine sehr merkwürdige Prämisse, um ein Buch über Vulkane zu schreiben, aber genau das ist halt der Punkt irgendwie. Was kann man aus der Ferne? Wie kann man davon beeinflusst sein aus der Ferne? Und insofern.
Das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil darüber haben wir auch dann oft geredet oder da hast du ja auch manchmal sozusagen drüber geklagt, dass es ja extrem schwer sein kann, über gerade wenn man nicht die berühmtesten Vulkane nimmt, Informationen zu kriegen.
Ja.
Und du hattest ja manchmal wirklich das Problem, dass Sachen in einer anderen Sprache waren, die du gar nicht sprichst oder so, oder es gab nur wenige Informationen. Wie bist du da vorgegangen und wie hast du irgendwie für dich dann auch festgestellt, wann eine Recherche genug ist, ab wann du schreiben kannst oder was waren da so deine Gedanken?
Also ich wusste immer bei dem Recherchieren, wenn ich, ich musste immer diesen, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber das ist, als ob man so den Faden, den Anfang von einem Faden findet.
Mhm.
So fühlt sich das an, dass man in diesem Rechercheberg sitzt, sich durch irgendwelche Videos klickt, durch irgendwelche Internetquellen, irgendwelche Romane liest, Bücher liest und plötzlich merkt, das ist der Punkt. Das kann auch nur ein Zitat sein, aber man merkt, das ist der Punkt. Und es gab Kapitel, bei denen habe ich das sehr schnell gemerkt, weil schon das Thema an sich mich angesprungen hat. Und manchmal hat es auch lange gedauert, lange, lange, lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was hat das mit mir zu tun. Weil ich bin keine Vulkanologin, das muss ja der Punkt sein, es muss etwas mit mir zu tun haben, sonst brauche ich diese Texte nicht schreiben. Und dann war das eben so, dass ich viel Fußnoten gelesen habe. Also wenn ich Infos irgendwo gefunden habe, geguckt, was sind die Quellen, was sind die, ich habe versucht, mich zu den Primärquellen vorzuarbeiten in gewisser Weise. Und es ist natürlich auch eine Kultur- und Literaturgeschichtliche Sache geworden. Das heißt, ich habe sehr viel gelesen, auch sehr viele Romane gelesen oder Lyrikbände, die sich jetzt gar nicht konkret mit diesem Vulkan beschäftigen, aber in denen irgendwas passiert, was dazu passt, was ein Echo da einher, also damit ein, eingeht. Und das heißt, ich wusste, ich bin auf der richtigen Spur, wenn ich diesen Faden Anfang gefunden habe. Und dann bin ich ja wirklich so parallel im Schreiben und Recherchieren, dass es bis zum Ende dauert, bis ich das Buch, bis ich das Kapitel fertig geschrieben habe. Also
wenn du in der Szene feststeckst oder so, kann es sein, ich muss jetzt das noch wissen und dann kann man auch ein bisschen konkreter dann vielleicht von dem, wo man…
Dann muss man weiter recherchieren, genau. Okay. Oder man muss eine Quelle nochmal sichten, weil es plötzlich konkreter wird. Mhm. Meistens sichte ich Quellen auch erstmal oberflächlich im Sinne von, ich lese sie, dann fange ich an zu schreiben und dann merke ich, oh, jetzt muss ich nochmal lesen, weil das war der Punkt, an den ich hätte genauer kommen müssen.
Mhm.
Das ist da so ein bisschen das Thema. Deswegen, die Recherche dauert eigentlich an bis zum Schluss.
Und welche Ansprüche hast du an die Recherche? Also im Sinne von, wir haben ja vorhin das Wissenschaftliche gehört und ich weiß ja, dass du auch ein sehr gründlicher Mensch bist.
Mhm.
Gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das ist noch nicht abgesichert genug oder hast du das Gefühl, du musst deinen Text irgendwie absichern, dass alles auf jeden Fall stimmt, in Anführungszeichen?
Das ist eine spannende
oder?
Frage. Also erstmal habe ich ja das Glück, dass ich keine Wissenschaftlerin bin und keinen wissenschaftlichen Text schreibe. Es ist so, wenn ich zum Beispiel merke, meine Quelle ist tatsächlich ein YouTube-Video, das passiert, dann muss man das transparent machen. Dann ist das Teil des Essays, dass die Quellenlage so ist, wie sie ist. Oder dass ich zum Beispiel für einen Vulkan indonesische Quellen gesichtet habe. Und immer schwierig wird es dann. Ich meine, man kann alles bei DeepL in den Online-Übersetzer hauen. Aber wenn ich auf einer Website nicht mal erkenne, ob das Wort Vulkan vorkommt, weil andere Schriftzeichen benutzt werden, dann wird es langsam kompliziert und dann wird die Recherche enorm aufwendig. Ich muss das alles irgendwie, also die Probleme der Recherche müssen Teil des Textes werden, um diese Glaubhaftigkeit herzustellen. Und natürlich gibt es trotzdem einen Faktencheck. Alles, was ich recherchiere an geologischen Informationen zum Beispiel, biologischen Sachen, alles, was in die Wissenschaft geht und Faktendarstellungen sind, werden am Ende gegengelesen werden müssen. Vom Lektorat und dann natürlich von der Inhaltsprüfung.
Mhm.
Das muss ich aber zum Glück nicht alleine machen.
Da hast du die Hilfe des Verlags dann.
Richtig.
Ja. Ja, interessant. Ich kann ja mal ein bisschen von meinem erzählen.
Unbedingt, bei dir sieht es nämlich ganz anders aus. Ne? Du schreibst nämlich gar nicht parallel zur Recherche.
Theoretisch nicht, nee. Also es gibt beides. Ich glaube, ich brauche erstmal so dieses, dass ich erstmal recherchiere, um eine Welt zu haben. Dann kann es sein, ich schreibe los. Das ist natürlich auch immer, wie du das vorhin gesagt hast, ich glaube, jeder Text ist ja auch sehr unterschiedlich und jede Textform und dann versucht man sich reinzufuchsen. Ich habe aber ein Projekt, wo ich beim Thema Recherche sofort dran denken musste und das ist ein Essay zu Fotografie, also ein Essay-Projekt würde ich es mal nennen und das Problem ist, ich interessiere mich einfach schon sehr, sehr lange und sehr ausführlich für Fotografie. Ich habe aber nicht so wie du so eine klare Struktur im Kopf gehabt von, also ne, dein Buch soll ja auch in einer bestimmten Reihe erscheinen, es gibt bestimmte Vorgaben. Das heißt, das, was du erzählt hast mit diesem Kapitel und dann muss ich mich beschränken und dann suche ich mir da so und so viele Vulkane aus und diese ganzen Sachen habe ich nicht, sondern erstmal so diese absolute Freiheit bei der Recherche.
Ja, was auch eine echte Qual sein
kann. Genau,
ne?
Das kann eine echte Qual sein, noch dazu, wenn man dann so eine Leidenschaft dafür hat.
Ja.
Ich würde mal so sagen, bei der Recherche von Fotografie gibt es halt verschiedene, ich würde mal sagen, so, ja, Bereiche, ne?
Mhm.
Und das eine ist Fotografietheorie, da kommen zum Beispiel John Berger, Susan Sontag oder so Leute vor. Dann Fotografinnen, die man mag. Da hatte ich dann alles Mögliche, Peter Lindbergh, Diane Arbus, Julia Margaret Cameron, Francesca Woodman, wo man ja immer sagen muss, bei Theorie gibt es ein ganzes Buch, gibt es mehrere Bücher. Bei Fotografen gibt es ja ein ganzes Werk, mit dem man sich dann irgendwie auseinandersetzen muss.
Oh Gott, das klingt wirklich furchtbar.
Und es gibt da ja auch drüber Essays und Bände und so weiter. Dann die Modelle selber. Also wir haben in den letzten Folgen ab und zu Kate Moss erwähnt und solche Sachen. Was spielt das für eine Rolle für ein Foto und wie man ein Foto wahrnimmt und rezipiert, wenn das jemand ist, den man sehr gut kennt, der sehr bekannt ist, meine ich damit. Ja. Oder wenn das jemand ist, der nicht so bekannt ist und so weiter. Plus dann die biografischen Bezüge. Das, was du vorhin auch bei einem Vulkan erzählt hast, es geht ja immer darum, was macht das mit mir? Also irgendwie, das ist halt dieser essayistische Angang irgendwie.
Ja.
Ne? Also wo hat man da selber diese Bezugspunkte? Und dann ist es aber irgendwie auch so, wenn man einmal in dieser Fotografiewelt ist, ist man irgendwie auch in der Bilderwelt. Und dann ist bei mir auch so, dann erstreckt sich das Interesse schnell dann noch auf Malerei und auf alles mögliche andere. Und plötzlich hat man einfach so ein riesen Dokument, wo so alles wie so ein Verzeichnis, immer das Buch auch noch und diese 15 Textstellen aus dem Buch und diese aus dem. Und man hat zwar ganz, ganz viele Ansatzpunkte, aber man weiß einfach überhaupt nicht mehr vor diesem ganzen Recherchematerial, okay, und was mache ich jetzt damit so? Und was wird das jetzt? Wo soll ich ansetzen? Welche Bilder sind entscheidend? Worüber will ich überhaupt schreiben? Was interessiert mich daran? Und wenn man so viel kennt, ist so ein bisschen wie bei dem Vulkan, bei dem Vesuv oder so. Es wird natürlich über Fotografie auch schon extrem viel geschrieben.
Ja,
das heißt, wo ist der Weg, wo ich was anderes erzähle, als das, was es schon gibt?
In dem Bild, was ich vorhin aufgemacht habe, würde man sagen können, du hast den roten Faden, den Anfang noch nicht gefunden.
Genau.
Dieses Knäuels. Du hast das Knäuel und jetzt brauchst du den Anfang.
Und das Knäuel ist riesig, genau.
Das ist ein riesiges.
Genau. Und wie findet man das Knäuel, was irgendwie auch individuell ist, ne?
Ja,
also ich glaube,
das
ist so. Das individuelle Knäuel. und da bin ich gerade an so einem Punkt, also ich glaube, ich komme da auch wieder weg von, nämlich in dem Moment, wo ich aufhöre zu recherchieren und anfange, in diesen Berg mich zu versenken und zu gucken. Aber es gibt so einen Punkt, wo zu viel Recherche auch den literarischen Impuls so ein bisschen abtöten kann.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das kann einem auch, finde ich, bei Romanen oder so passieren. Ich stelle mir das total anstrengend vor, wenn du zum Beispiel für einen Historienroman extrem viel recherchiert hast und dann weißt du alles Mögliche über den König und was der dann da gemacht hat und was dann da passiert ist und so weiter und was die Leute damals getragen haben und so weiter. Und jetzt sollst du anfangen, literarisch zu werden
und dann
dich
muss
in eine
man,
Figur zu denken.
Ja,
und die ganze
schwierig.
Zeit denkst du, Fakt ist, die hatten solche Schuhe an und was weiß ich. Du willst immer in diese Beschreibung kommen von, ne?
Voll, deswegen
und
bin ich ja.
Du musst das loslassen.
Nee,
auch.
Genau. Und deswegen macht mir das ja so Freude, parallel zu recherchieren. Ich hatte schon echt Momente, wo ich quasi auf die Knie gefallen bin vor meinem Computer, weil ich hatte den roten Faden gefunden. Ich habe mich an ihm entlang geschrieben. Das Knäuel hat sich langsam entwirrt. Und gleichzeitig hatte ich noch viele blinde Flecken. Und ich habe dann Sachen beim Schreiben, mitten im Essay, hatte ich plötzlich, also ist mir plötzlich eine Quelle entgegengekommen, die ich vorher noch nicht gefunden hatte. Und die hat so perfekt in dieses Thema gepasst, wie so ein fehlendes Puzzlestück, ohne dass ich das vorher wusste. Und ich habe teilweise sind mir, es klingt absurd, vielleicht können das Leute, die schreiben, nachempfinden, aber mir sind teilweise die Tränen gekommen, weil ich dachte, es kann doch nicht sein. Das ist ja genau das, was ich noch gebraucht habe, damit es Sinn macht, warum ich mich auf diesen Aspekt eingeschossen habe, Und das könnte ich nicht, dass ich alles schon vorher im Kopf habe, da würde ich wahrscheinlich auch komplett blockiert werden irgendwie.
Total. Also das ist dann dieser Rauschzustand, ne?
Ja.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es bei mir oft so funktioniert, dass ich diese ganze Recherche, die ich habe, irgendwann werde ich anfangen, diesen Faden zu suchen und dann anfangen zu schreiben und dass dann so die Recherche auch wieder kommt, ne? Dass man dann so weiß halt, also es ist fast so ein bisschen so, als ob ich mir so eine Bibliothek einrichte.
Ja.
Wo ich einfach weiß, die steht schon da und ich muss dann nicht alles, ich muss dann zum Beispiel nicht, da gibt's dieses interessante Buch zu dem Thema und das müsste ich jetzt noch lesen, sondern
hast
ich hab's dann
schon
gelesen.
Genau.
Das ist sowieso, man hat schon alles eingespeichert, damit man dann schneller schreiben kann und nicht zu sehr so aus dem Text rausgerissen
so
wird,
wie
weil man
das bei mir eben dann sehr oft passiert. Ja, genau, weil ich werde sehr oft rausgerissen und muss mich dann wieder neu einlesen,
Ja, damit kommen wir noch zu einem Sonderfall der Recherche, würde ich mal sagen. Vielleicht gar nicht, doch schon ein bisschen Sonderfall. Und zwar für autofiktionale Projekte. Ich hatte das ja auch schon gesagt bei Knausgard. Das ist ja immer so eine Frage, wie kann man über die Menschen schreiben, die man kennt? Was darf man da, was darf man auch nicht? Und ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant, weil wir ja beide autofiktionale Texte schon geschrieben haben, auf die eine oder andere Weise. Dein Buch Abraum Schilfern ist ja erschienen schon vor einer Weile. Und war ja deine Masterarbeit damals, ne?
Ja.
Unbedingt übrigens auch immer noch empfehlenswert, kann man auch immer noch kaufen und bestellen und sollte man auch tun. Und bei mir war es ja die Abschlussarbeit für den Bachelor, wo ich über meine Großeltern geschrieben habe und recherchiert habe. Und das heißt, wir haben beide so ein bisschen, also in Abraum Schilfern geht es um eine Welt, die das ist ja so rund um Ilmenau, ne? Da, wo du auch herkommst und um deinen Großvater, der taucht da drin auf. Und vielleicht erstmal, welches Material findet man so im Familienumfeld? Wie war denn das bei dir? Hast du damals Material auch aus deinem persönlichen Umfeld, sage ich mal, gesichtet? Oder war das, was du in das Buch hast einfließen lassen, kam das aus Erzählungen oder?
Ja, schon eher Zweiteres. Mhm. Ich weiß noch, dass du immer ganz krasse Recherchematerialien vorweisen konntest, also sozusagen Einträge in irgendwelche Register, also ganz offizielle Dinge. So ein Level und so eine Ebene hat das bei mir nie erreicht. Ich saß auch mal im Archiv in Ilmenau und habe dort auch eben meinen Großvater gefunden, dann auf Fotografien und so weiter. Der ist ja Bergmann dort gewesen und war dafür auch relativ bekannt. Gleichzeitig wusste ich, dass mein Material gar nicht so, also ja, es ganz viel ist an der Realität entlang geschrieben, aber es ist wirklich nur die Schablone. Und ansonsten habe ich ganz viel extrem fiktionalisiert, nicht aus Schutzgründen, sondern weil es mir von Anfang an darum ging, eine Stimmung einzufangen. Und das hatte relativ wenig mit der Faktenlage zu tun. Und deswegen bin ich immer von der Realität weggekommen. Und klar, es kommen viele historische Persönlichkeiten vor, aber immer dann, wenn mir das zu langweilig wurde, habe ich die dann irgendwas machen lassen, was die nie getan haben. Weil genau da ist es für mich spannend geworden. Das geht bei dem Vulkanbuch natürlich nicht. Da kann ich mir nicht einfach irgendwas ausdenken.
Ja.
Da ging das, weil ich nie gesagt habe, dass es ein Fachtext ist oder ein historischer Text. Mhm. Ja,
das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das ist ja bei Autofiktion eh so eine Frage. Schreibt man also Werke, die autofiktional geprägt sind, sage ich mal, in Sachen vorkommen, Themen, die einen selber beschäftigen, aber die man trotzdem stark fiktionalisiert hat oder wo der Angang einfach von vornherein fiktional ist, so wie du das jetzt auch geschildert hast, dass vielleicht auch die Figuren aus dem eigenen Leben eher so es Anleihen an diesen Figuren gibt oder sie vielleicht mal so am Rand auftauchen, aber nicht so ein zentrales, das war meine Großmutter und die war so und so. Oder schreibt man eben dieses eher direkte Autofiktionale, wo man wirklich sagt, hier gibt es einen Ich-Erzähler, der ist auch deckungsgleich weitestgehend mit dem Autor, der Autorin.
Ja.
Und wir haben Personen, die aus seinem Umfeld sind und die benennt er auch als meine Großmutter, mein Vater und so weiter. Das wäre dann eher so dieser Angang von Eribor, über den wir gesprochen haben,
und
von Annie Arnaud
von
und
deinem
so.
Auch.
Und von meinem Buch auch. Und deswegen hatte ich natürlich da das Gefühl, okay, ich muss schon eine gewisse Genauigkeit walten lassen. Und was mir aufgefallen ist, wo du jetzt erzählst, sozusagen bei deinem Angang, dass du da so eine Freiheit hattest, da hatte ich das Gefühl, diese Freiheit habe ich ein Stück weit dadurch bekommen, dass meine Großeltern tot waren, als ich über sie geschrieben habe. Und ich glaube, ich hätte das vorher einfach nicht gekonnt, weil der Gedanke, dass das veröffentlicht werden könnte und dass die das dann lesen und dass die dann nicht zufrieden damit sind mit dem, was man erzählt. Das ist ja auch das, da sind wir wieder bei diesem Knausgard-Prozess, dass die ja auch gesagt haben, sie wollten nicht, dass das vor der Öffentlichkeit ausgebreitet wird. Ne? Es gibt ja immer auch dieses, also Fragen der Privatsphäre kommen da schnell ins Spiel. Und für mich war es so, nachdem meine Großeltern tot waren, wusste ich, okay, ich kann darüber schreiben, weil da bin ich irgendwie nicht so, die sind dann nicht mehr da. Das heißt, es ist für mich einfach nicht mehr so eine moralische Frage oder so, wer was hätte gewollt. Solange sie da sind, spielt es eine Rolle. Solange sie nicht, wenn sie nicht mehr da sind, dann braucht man nicht irgendwie, finde ich, da so viel Rücksicht drauf nehmen. Das war zumindest mein Angang. Aber was ich dann schon hatte, weil sie mir ja sehr viel bedeuten, ist, dass ich es gut machen wollte. Weißt du, was ich meine? Ich finde, auch bei vielen Fragen der Recherche und der Frage, wie man Menschen darstellt, auch Menschen, die im engen Umfeld sind, aber auch im weiteren Umfeld, geht es doch auch viel darum, wenn man es richtig gut macht, ist es für mich irgendwie auch legitimiert.
Ja.
Wenn man es schlampig macht, wenn man es schlecht macht, wenn man sozusagen die Vielfältigkeit, die Ambivalenzen, das, was diese Menschen ausgemacht hat, bis zu einem gewissen Grad nicht schafft einzufangen,
verliert
dann
so ein bisschen
das,
seine Legitimation.
Genau,
oder?
Genau. Also das Ästhetische ist schon auch ein wichtiges Kriterium für mich, für die Frage nach der Legitimation.
Ja.
Und deswegen habe ich halt schon auch versucht, quasi zu recherchieren viel. Und da ist mir einfach nur nochmal, ich würde einfach mal ein paar Sachen nennen, die man so bei Recherchen eben im Familienumfeld haben kann.
Ja.
Vielleicht auch für Leute, die das selber machen wollen. Einerseits kann man halt staatliche Dokumente recherchieren, also Akten über, gerade wenn es Krieg gab, über Kriegsgefangenschaft, Geburtsurkunden, natürlich Heiratsurkunden, diese ganzen Dinge kann man ja Dienstausweise oft bei Berufen, früher war das ja auch noch viel mehr so, dass die Leute, weiß ich nicht, 30 Jahre beim selben Arbeitgeber waren, dann gab es oft auch so Dienstausweise und solche Dokumente, Krankheitsakten. Fotos sind immer extrem wichtig bei autofiktionalen Texten. Das merkt man auch, weil in gefühlt allen autofiktionalen Texten werden Bilder beschrieben.
Ja.
Also, ne, das ist, ich kenne eigentlich kaum einen, wo nicht irgendwann dann dieser Moment kommt, wo das Foto beschrieben wird und wie die Person da drauf aussieht. Dann persönliche Aufzeichnung, das ist fast schon ein bisschen der Idealfall. Gibt es aber auch nicht so oft. Also bei meinen Großeltern zum Beispiel gab es das nicht. Also so Tagebuchaufzeichnungen oder sowas, ne? Oder weiß ich nicht, persönliche Texte, die jemand geschrieben hat. Dann aber, was es bei meinen Großeltern zum Beispiel viel gab, waren so Alltagsaufzeichnungen, also so Einkaufslisten,
oh, wow,
Notizen.
Okay. Ja.
Meine Großmutter hatte das auch, die hatte diese billigen Kalender von der örtlichen Zeitung und da hat sie aber immer so draufgeschrieben, was an dem Tag passiert ist. Also so, keine Ahnung, heute war XY zu Besuch oder, ne, und dadurch hatte man dann auch wie so eine Chronologie der Ereignisse. Und das, was du auch ein bisschen erzählt hast, so über Gespräche, Erzählungen, das, was da so rüberkommt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, vielleicht zum Abschluss, dass das Autofiktionale wirklich so eine, nochmal so seine eigenen Herausforderungen hat, weil ich merke auch jetzt beim Recherchieren über das Fotografische, natürlich, man ist ein Stück weit weiter weg und das ist vielleicht die Herausforderung davon, also was du auch gesagt hast mit dem Vulkan, aber gleichzeitig fühlt man sich, glaube ich, auch ein Stück weit freier. Also wenn man...
Ja, es ist ganz interessant, weil bei uns haben dann genau unterschiedliche Dynamiken gegriffen. Ich fühle mich jetzt durch die Recherche eigentlich ziemlich eingeschränkt, weil ich darauf angewiesen bin, dass ich was finde, was ich benutzen kann.
Und weil du nicht wegführen darfst. So,
genau,
oder sagen,
weil
kannst,
ich nicht
okay,
sagen kann, okay, hier komme ich nicht weiter, dann denke ich mir halt irgendwas aus. Und bei meinem Abraum Schilfern war von Anfang an für mich klar, auch meiner Familie gegenüber, das handelt nicht von euch. Auch wenn es natürlich offensichtlich ganz nah dran ist. Und deswegen habe ich dann erst, als es gedruckt wurde, so viel zum Thema weise Voraussicht, gedacht, oh verdammt, jetzt lesen die das ja, wenn sie so noch da sind. Und
aber ich würde auch sagen, als Eindruck, weil ich habe ja dein Buch auch gelesen, ist irgendwie, ist es auch so, dass diese ganze Atmosphäre entsteht und man in diese Welt eintaucht, aber man nie so denkt, ah ja, das ist die Autorin von dem Text und das ist doch jetzt bestimmt hier ihre, so das Familienmitglied und das ist das Familienmitglied oder so.
Ja.
Also funktioniert einfach der Text nicht, der funktioniert ja auch extrem über die Natur.
Genau.
Und das finde ich auch spannend. Man kann auch autofiktional schreiben und einfach Angänge wählen, die einen so ein Stück weit von diesem 1:1 Spurensuche, Schlüsselroman-Ding so ein bisschen entfernen.
Ja, und die Frage ist ja dann den müssen wir andermal diskutieren, aber inwieweit nicht auch irgendwelche rein fiktiven Romane eben dann irgendwie in irgendeiner Form autofiktional sind, so wie wir es jetzt gerade definiert haben, ja?
Genau.
Und dazu kommt auch, für mich ist das Autofiktionale, zumindest bei Abraum Schilfern, gar nicht so sehr das, was passiert, sondern das, was gesagt wird. Die Stimmung, das Sprechen. Das geht ganz viel über eine bestimmte Stimmung und ich glaube, für mich war es wichtig, eine Stimmung zu finden, die sich so anfühlt, wie ich mich gefühlt habe dort in dieser Landschaft. Und das heißt, ja, es ist an mir dran, aber man sollte jetzt auf diese zum Teil auch sehr absurden Ereignisse nicht so viel schauen, sondern eher auf die Stimmung, die sich darüber transportiert.
Und wir kriegen jetzt noch mal ein bisschen Stimmung zum Ende.
Ja.
Mit einem Gedicht.
Richtig. Und zwar habe ich gedacht, ganz passend, eine historisch tatsächlich existente Person, die in meinem Buch ein eigenes Kapitel bekommen hat, ist Sidonia Hedwig Zeunemann, eine Barockdichterin aus Erfurt und erste Frau im Ilmenauer Bergbau. Sie ist nämlich nicht dort gearbeitet oder so, sondern sie hat dort, ist dort in einen Schacht eingefahren, um das Ganze dann in einem Gedicht zu verarbeiten mit dem Titel Das Ilmenauische Bergwerk. Das kann man sich auch mal anschauen. Da gibt es einen Abdruck von. Das Spannende ist natürlich, als Barockdichterin hat sie, ich glaube von Fürst August ist sie da gesponsert worden, würde man vielleicht heute sagen. Das heißt, das Gedicht besteht zur einen Hälfte irgendwie aus so einer Lobpreisung dieses Typen. der so ganz, ganz toll ist.
Ne?
Genau.
Erst
also
kommt der Lobpreis, ja.
Heute drucken wir irgendwelche Logos von irgendwelchen Stiftungen ab in unseren Büchern. Damals hat sie eben für diesen Typen ein Lobgedicht geschrieben und dann eben ihr Gedicht. Und ein kleines Stück des Gedichts zitiere ich in meinem Buch. Und dieses Stück lese ich jetzt vor. Das ist nämlich viele, viele Seiten lang, das ganze Gedicht. Deswegen gibt es nur einen Auszug. Glück auf, Glück auf. Wer sucht mich schon, so früh in meiner Ruh zu stören? Glück auf, o reizungsvoller Ton, so recht, mein Wunsch tritt ein. Der klare Ilmenfluss gibt mir Gelegenheit zu sehen, wie weit die Wunder Gottes gehen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, Josef. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Lynn.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.